freue mich wirklich sehr, heute Abend hier zu sein. Mich entschieden, in Schriftsprache zu reden. Ich bin ja aufgewachsen im Kanton Fribourg, habe dann Berndeutsch gesprochen, dann im Kanton Basel studiert. Jetzt wohne ich in Aarau und meine Eltern sind Thurgauer und das geht das unglaublich durcheinander. Und darum, damit ihr nicht bei jedem Wort überlegen müsst, welcher Dialekt jetzt das wieder war, mache ich ein tiefes Hochdeutsch. Und ich freue mich vor allem, dass Sie heute Abend da sind. Und am liebsten würde ich jetzt durch die Reihen gehen und mal ganz direkt fragen, glauben Sie an Gott? Glauben Sie, dass es Gott gibt? Oh, das würde mich interessieren. Ich mache es jetzt nicht. Aber es ist spannend, in der Schweiz glaubt jeder zweite hier lebende Mensch, dass es Gott gibt. Einen Gott gibt oder mehrere Götter gibt. Nur gerade 10% der in der Schweiz lebenden Menschen sind überzeugt, es gibt keinen Gott. 15% wissen es nicht so genau. Aber Sie sehen, die meisten Menschen, die in dieser Welt, in dieser Schweiz leben, gehen davon aus, dass es mehr gibt als nur das Sichtbare. Ich finde das äußerst spannend. Kann man Gott beweisen? Nun, ich möchte heute Abend ganz steil einsteigen. Nein, das ist meine Antwort. Kann man Gott beweisen? Nein, man kann Gott nicht beweisen. Wissen Sie, man findet Gott nicht in der Schöpfung drin. Ich habe Benjamin Maron, ihren Pfarrer, gebeten, mir ein Bild mitzubringen, ein gemaltes Bild. Und ich könnte jetzt dieses Bild hier untersuchen, mit allen mir zur Verfügung stehenden Methoden. Und ich könnte alles versuchen herauszufinden über dieses Bild, welche Farben, welche Materialien, welche Techniken der Maler verwendet hat. Aber ich würde darin den Maler nicht entdecken. Und wissen Sie, die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der Schöpfung. Aber wir finden in der Schöpfung den Schöpfer nicht. Genauso wie man den Maler im Bild drin nicht findet, findet man den Schöpfer nicht, also als Person nicht in der Schöpfung. Interessanterweise meinen jetzt manche Menschen heute, Stichwort neue Atheisten, Dawkins und so, die meinen, weil wir ja unterdessen wissen, wie die Welt entstanden ist, wie sich die Welt entwickelt hat, brauchen wir keinen Schöpfer, keinen Entwickler mehr. Also man sagt, wir wissen unterdessen, wie die Welt entstanden ist und deshalb brauchen wir keinen Gott mehr, der dafür hinhalten muss, für den, der das entwickelt hat. Ich finde das eine sehr, sehr merkwürdige Argumentation. Ich habe hier eine Uhr dabei, das ist eine Sportuhr. Habe mir die schenken lassen, so in der Hoffnung, ein bisschen mehr Sport zu treiben. Es hat auch ein bisschen funktioniert. Und jetzt könnte ich diese Uhr also mal untersuchen. Ich bin da nicht Uhrmacher und ich komme da nicht so draus. Aber wenn ich jetzt das genau untersuche und auseinandernehme, dann vielleicht irgendwann einmal verstehe ich, wie das funktioniert. Und jetzt stellt euch vor, ich sage dann, jetzt weiß ich, wie diese Uhr funktioniert. Es gibt keinen Uhrmacher. So denken heute viele Menschen. Wir wissen jetzt sehr gut, wie die Welt funktioniert, wie sie entstanden ist. Wir brauchen keinen Schöpfer mehr. Ich finde das eine merkwürdige Argumentation. Wir können Gott naturwissenschaftlich nicht beweisen. Ja, das hängt daran, dass wir Gott nicht in ein Labor hineinpressen können. Stellt euch mal vor, wir kleine Menschen könnten den großen Gott beweisen. Ihn wie so in ein Labor pressen, untersuchen, dann sagen, jetzt haben wir bewiesen, es gibt Gott. Das können wir nicht. Wir können Gott auch geisteswissenschaftlich nicht beweisen. Also weder naturwissenschaftlich noch geisteswissenschaftlich mit unserem Denken. Ich weiß nicht, ob Sie die Gottesbeweise kennen. Ich habe viele davon studiert. Bereits zu Gymnasiumszeiten in Fribourg. Wir hatten da so Philosophie, das war ein obligatorisches Fach am Gymnasium. Wir haben diese Gottesbeweise untersucht und wir sind alle zum Schluss gekommen, die halten letztlich nicht stand. Man kann Gott nicht beweisen. Aber ich finde das auch ganz logisch, dass wir Gott nicht beweisen können. Stellt euch mal vor, man könnte Gott beweisen. Dann wäre doch jeder, der heute hier ist und sagt, ich glaube nicht an Gott, einfach nur dumm. Muss ich sagen, glauben Sie nicht an Gott, Sie sind dumm. Denn man kann Gott beweisen, weil A gibt B und gibt C und deshalb Gott. Und ich müsste sagen, Sie wären dumm, aber das ist nicht so. Glaube und Intelligenz hat keine Kausalität. Weltweit und in der Geschichte gesehen, gibt es und gab es immer Menschen, die waren unglaublich intelligent und glaubten an Gott. Und es gab und gibt Menschen, die sind unglaublich intelligent und glauben nicht an Gott. Ich habe Hochachtung vor Blaise Pascal, so derjenige, der da immer im Meteor erscheint, so die Pascal, so Hector Pascal. Blaise Pascal, der da naturwissenschaftlich viel entdeckt hat, der war auch ein unglaublicher Philosoph, Mathematiker und er war zutiefst gläubig an Gott. Aber es gibt Menschen, die sind auch unglaublich intelligent und sie glauben nicht an Gott. Klar gibt es auch dumme Gläubige und dumme andere, aber das ist jetzt nicht das Thema. Nun, manche Menschen denken also, weil man Gott nicht beweisen kann, deshalb gibt es auch keinen Gott. Aber da muss ich deutlich sagen, nur weil wir Gott nicht beweisen können, heißt das noch lange nicht, dass es Gott nicht gibt. Manche sagen, ich habe Gott bisher noch nie wahrgenommen, also kann es keinen Gott geben. Wahrnehmen. Wahrnehmen hängt ja mit unseren Sinnen zusammen. Also wir nehmen wahr mit Sinnen. Ich erlaube mir da mal den Weg, irgendwie da an das Klavier oder so zu bahnen. Versuche da mal ein paar Töne zu spielen. Und so weiter. Hat das jemand gehört? Darf ich mal wissen, wer hat es gehört? Genau. Wenn jetzt jemand hier sitzt, der nicht hören kann, dann muss er davon ausgehen, es gibt keine Töne. Das Gleiche ist übrigens auch mit Blumen und so der Fall. Wenn jemand hier sitzt, der zwar sehr gut hört, aber nicht sehen kann, dann muss er davon ausgehen, es gibt keine Blumen, außer man sagt es ihm. Vielleicht ist jemand hier, der hört gut, der sieht gut, aber kann nicht riechen. Ich sage, ah, wunderbar, Frühling, diese Düfte da. Und sagt, ich gibt keine Düfte, habe noch nie etwas gerochen. Gibt es nicht. Wissen Sie, unsere Sinnesorgane machen, dass wir etwas wahrnehmen können. Aber jetzt muss ich ganz deutlich sagen, nur weil ich nichts hören kann, heißt das noch lange nicht, dass es keine Töne gibt. Nur weil ich nichts sehen kann, heißt das noch lange nicht, dass es keine Blumen gibt. Nur weil ich nichts riechen kann, heißt das noch lange nicht, dass es keine guten Düfte gibt. Meine Wahrnehmung ist nicht entscheidend darüber, was es gibt und was es nicht gibt. Und nur weil ich Gott nicht wahrnehmen kann, heißt das noch lange nicht, dass es Gott nicht gibt. Die Frage ist, also es ist nicht die Frage, ob ich es wahrnehmen kann oder nicht, sondern gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Könnte es sein, dass uns wie das Sinnesorgan fehlt, Gott wahrzunehmen? Könnte es sein, dass wir über die 5 natürlichen Sinne Gott natürlicherweise nicht wahrnehmen können? Und dass uns wie das Sinnesorgan fehlt? Die Bibel nennt dieses Sinnesorgan Glaube. Glaube. Vielleicht fehlt uns dieses Sinnesorgan natürlicherweise. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Es gibt vielleicht Menschen unter uns heute Abend, die sagen, ich zweifle an Gottes Existenz. Ich habe Zweifel. Und wenn ich mit Menschen so ins Gespräch komme und dann sagen die mir, ich glaube nicht an Gott, weil. Und in der Regel sind es Argumente und Gründe, die dann angegeben werden, die entweder kognitiver oder emotionaler Art sind. Menschen sagen mir, ich kann nicht an Gott glauben, weil die Wissenschaft hat doch schon längst bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Oder ich kann nicht an Gott glauben, weil die Evolutionstheorie ist ja so etwas von bewiesen und die Bibel sagt schon auf den ersten 2-3 Seiten, dass es anders ist. Und wenn die Bibel am Anfang schon falsch ist, ja, kann man ihr auch sonst nicht glauben und so weiter. Oder man sagt mir, die Bibel wurde ja sowieso falsch überliefert, falsch übersetzt. Oder man sagt mir, wenn ich all das Leid betrachte in dieser Welt, kann ich einfach nicht an einen guten Gott glauben. Das geht nicht. Das sind alles kognitive Argumente gegen Gott. Manche sagen auch, weißt du, ich habe so viel Leid selbst erlebt. Ich kann einfach nicht glauben, dass es Gott gibt. Ich kann nicht mehr glauben. Oder manche sagen, wenn ich all diese Gläubigen da betrachte, alles Heuchler, müsst es mal sehen, wie die tun unter der Woche. Am Sonntag rennen sie in die Kirche, aber unter der Woche. Ich kann einfach nicht an den Gott glauben, an den sie glauben. Wenn es den geben würde, würden die ganz anders leben. Oder vielleicht sagt jemand auch, ich habe mal gebetet, ganz fest auch geglaubt, aber Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ich kann nicht an Gott glauben. Vielleicht ist jemand hier, sagt, ich zweifle an Gottes Existenz, weil. Nun, ich kann heute Abend leider nicht auf all diese Gründe eingehen. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Gespräche intellektuellerer Art. Ich liebe es, darüber zu diskutieren und auszutauschen. Ich kann leider nicht darauf eingehen. Ich meine aber, dass es zu jedem Argument auch gute Gegenargumente gibt. Aber wenn Sie jetzt da sind und sagen, ich habe diese Gründe, ich möchte Sie einladen, den Glaubensgrundkurs zu besuchen. Ich glaube, dort hat man dann schon Zeit, auch auf diese Gründe einzugehen. Sie können sich heute Abend anmelden bei Benjamin Maron. Wäre eine super Gelegenheit. Aber heute Abend werde ich jetzt nicht auf diese Gründe eingehen. Vor allem auch deshalb, weil ich gemerkt habe, dass selbst wenn man alle Argumente aus dem Weg räumt, es dennoch Menschen gibt, die immer noch nicht an Gott glauben. Weil es gibt Gründe dritter Art. Ich nenne die mal voluntative Gründe. Mir ist kein besseres Wort in den Sinn gekommen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Das meint einfach Gründe des Willens. Ich kann nicht glauben, weil ich will nicht glauben. Denn wenn ich glauben würde, dann müsste ich ja. Ich will nicht an einen Gott glauben, denn dann müsste ich ja dem gehorchen. Dann müsste ich anders leben. Dann, ich will nicht. Und ich habe gemerkt, dass die allermeisten Menschen heute zwar Gründe kognitiver oder emotionaler Art kommunizieren, aber zutiefst drin sind es voluntative Gründe. Ich will eigentlich nicht, dass es Gott gibt. Ich will nicht. Es sind nicht die Gründe, die man kommuniziert. Aber wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt ja zwei Arten des Zweifels. Ich nenne das mal, es gibt den Zweifel der Voreingenommenheit und den Zweifel der Unvoreingenommenheit. Ich habe gemerkt, es gibt Menschen, die zweifeln mit dem Zweifel der Voreingenommenheit. Sie sagen, ich zweifle und ich will auch gar keine Gegengründe hören. Oder? Und dann versuche ich ihnen zu sagen, aber es ist doch auch so und sie sind irgendwie total beratungsresistent. Vielleicht kennen Sie auch solche Menschen, egal was man ihnen sagt. Ich habe meine Meinung, ich zweifle an Gott, aber ich will auch gar nichts sonst hören. Zweifel der Voreingenommenheit. Und dann gibt es den Zweifel der Unvoreingenommenheit. Ich zweifle, aber ich bin auch bereit, mich auf die Suche nach Antworten zu machen. Und ich gestehe Ihnen gerne, ich kenne Zweifel. Vielleicht staunen Sie jetzt, ein Pfarrer, der zweifelt, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich bin halt eher der Intellektuellere, weniger der Praktische. Und deshalb, weil ich mir so viele Gedanken mache, überlege ich mir, Matthias, setzt du wirklich alles auf die richtige Karte? Was ist, wenn? Und dann so und so. Aber ich möchte nicht voreingenommen zweifeln, sondern unvoreingenommen. Ehrliche Antworten suchen. Und ich habe hier eine Packung Zweifelchips. Und ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich weiß nicht, ob es auch unter uns Menschen gibt, die manchmal zweifeln. Gibt es jemanden, der sagt, ich zweifle ab und zu? Muss nicht unbedingt an Gottes Existenz sein, aber manchmal zweifle ich. Darf ich da mal das ein bisschen rumreichen lassen? Einfach nein und weitergehen. Kommt dann irgendein Schott zu dir? Und jetzt mache ich euch einen Vorschlag. Jedes Mal, wenn Sie ab heute Chips, Zweifelchips oder Budget oder was auch immer für Chips essen und Sie zweifeln, mein Vorschlag, nehmen Sie das Chips, da sagt man Chip, Einzahl, ein Chip, da nehmen Sie da diese Kartoffelschnitz und dann sagen Sie Gott, ich suche ehrlich nach Antworten, bitte zeig du dich mir. Amen. So ein Gedanken. Ich nenne das ein Kontaktgebet. Sie sind vielleicht voller Zweifel und dann sagen sie, ich nehme noch mehr Zweifel. So. Aber ich mache ein Kontaktgebet, dass Gott meine Zweifel mir nehmen kann, sich mir zeigt und ich kann ihnen garantieren, kann ihnen versprechen, Gott wird sich ihnen zeigen, wenn sie ehrlich suchen. Also mein Vorschlag, wenn Sie zweifeln, nehmen Sie beim nächsten Mal den Zweifel und sagen Sie Gott den Zweifel. Kommen wir zum dritten Punkt. Wissen Sie, wir können Gott nicht beweisen. Ein Leitungsmitglied unserer Kirche, der ich Pfarrer bin, der sagt, er war Agnostiker. Sind diejenigen, die nicht an Gott glauben, aber sagen, sie wissen es halt nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Ich weiß es nicht. Agno, ich weiß es nicht. Und dieser Mann, der wollte mit dem ETH-Studium beginnen, hat es dann auch gemacht, aber 3 Tage vor dem ETH-Studium ist ihm Gott begegnet. Und er sagt heute, ich kann Ihnen Gott nicht beweisen, aber Gott hat sich mir bewiesen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das auch sagen können. Ich kann Gott nicht beweisen, aber Gott hat sich mir bewiesen. Und ich möchte jetzt mit Ihnen in die Bibel hineinschauen. Und wir sehen hier, wie die Bibel uns Gott zeigt. Interessanterweise behandelt die Bibel nirgends das Thema, ob es Gott gibt oder nicht. Sie geht einfach davon aus, es gibt Gott. Und dann sehen wir, wie die Bibel uns mitteilt, dass sich Gott uns bewiesen hat. Wobei beweisen ist vielleicht der falsche Begriff hier. Ich meine damit nicht einen Beweis im naturwissenschaftlichen Sinn, sondern vielleicht eher, Gott hat auf sich hingewiesen. Und es gibt so 3 große Hinweise Gottes. Ich beginne mit dem Hinweis mit der niedrigsten Intensität. Und das ist Prediger 3, Vers 11. Ich habe Ihnen den Vers auch eingeblendet. Da steht, alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Gott hat uns gemäß diesem Bibelvers eine Ahnung in unser Herz gelegt. Jeder Mensch hat in sich eine Ahnung, dass es Gott gibt. Oder eine Ahnung, dass es mehr gibt als nur das Sichtbare. Irgendwie ist diese Ahnung in uns drin. Manche wollten ja schon alle Religionen ausrotten. Ganz spannend, vor allem seit der Aufklärung haben einige so das Ziel verfolgt, wir wollen alles Religiöse, alles Übernatürliche ausrotten. Das hat noch nie funktioniert. Vor 150 Jahren etwa sagte dann ein Philosoph, der Mensch ist unheilbar religiös. Spannend. Der Mensch ist unheilbar religiös. Wissen Sie, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft und in unserer Gesellschaft suchen 20% der in der Schweiz lebenden Menschen Hilfen bei Engeln, Horoskopen und sonstigem Man nennt das esoterischem oder okkultem Zeugs. Oder in diesem Bereich. 20%, jeder Fünfte. Und wir sagen, wir sind aufgeklärt. Wir sind unheilbar religiös. Irgendwie sehnen wir uns nach mehr. Und Prediger 3,11 sagt uns, Gott hat uns diese Ahnung ins Herz gelegt. Es gibt eine stärkere Intensität noch des Hinweisens Gottes und das ist Römer 1, 19 bis 20. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Gott hat auf sich hingewiesen in der Schöpfung. Wenn wir heute irgendetwas sehen, das Design hat, dann gehen wir automatisch davon aus, es gibt einen Designer. Vielleicht haben Sie eine Designer-Uhr oder irgendetwas sonst mit Design und dann gehen Sie davon aus, jemand hat das so gemacht. Wenn wir heute etwas sehen, was kunstvoll ist, ästhetisch, schön, dann gehen wir davon aus, dass diese Kunst jemand, ein Künstler, erstellt hat. Wenn wir etwas sehen, was ordentlich da ist, vielleicht gehen Sie ins Migro, in Coop, Aldi, Lidl, was auch immer, und dann sehen Sie etwas ordentlich hingestellt, so ein paar Cola-Fläschchen, dann käme niemand von uns auf die Idee zu sagen, die wurden einfach so mal hingeschmissen. Nein, die hat jemand ordentlich hingestellt. Jetzt haben wir eine Schöpfung. Wunderbares Design. Schönste Kunst. Unglaubliche Ordnung. Stichwort Fibonacci für die Mathematiker unter uns und so weiter. Unglaublich, welche Ordnung es gibt. Und wir sagen heute, es ist alles zufällig entstanden. Gott wird einmal sagen, du hast keine Entschuldigung. Du hattest die Schöpfung. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Jetzt muss ich aber etwas deutlich sagen. Die Schöpfung zeigt uns, dass es Gott gibt. Sie sagt uns aber nicht, wie dieser Gott ist. Sie sagt uns auch nicht, was wir tun sollen. Sie gibt uns einfach einen Hinweis, es gibt mehr. Und jetzt komme ich zum stärksten Hinweis für Gott. Das ist Jesus Christus. In Kolosser 1,15 heißt es, in Jesus Christus wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Jetzt wird Gott sichtbar in Jesus, in Menschengestalt. Und Jesus Christus, Gott selbst, lebte unter uns. Und er hat immer wieder mal gezeigt, ich bin Gott. Ich glaube, es sind etwa 35 explizit erwähnte Wunder, die Jesus getan hat. Er hat Menschen aus wenigen Broten und Fischen gesättigt. Er hat Lahme gehend, Blinde sehend, Taube hörend gemacht. Er hat sogar Tote auferweckt. Denke an Lazarus, gehe ich glaube morgen darauf ein dann. Der war 4 Tage tot. Der kam raus. Die Menschen haben ihn wieder gesehen. Man hat gesehen, dieser Mensch, der ist mehr als ein Mensch. Das ist Gott. Und dann ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und hat ihn ans Kreuz genagelt. Und dann hat Jesus den stärksten Hinweis seiner Gottheit gegeben. Nämlich indem Gott Vater ihn von Tod auferweckt hat. Und Jesus war wieder lebendig. Manche sagen, ja, das ist nur eine Erfindung der Gläubigen, dass Jesus da so vielen Menschen begegnet ist. Wissen Sie, es gab zur Zeit der Kreuzigung keinen einzigen Gläubigen auf dieser Welt. Es waren alles Zweifler. Die haben alle nicht daran geglaubt, dass Jesus vom Tod auferweckt würde. Und plötzlich war Jesus da und dann glaubten sie. Und Jesus war einmal in einem Raum, da waren 500 Männer beisammen, hat sich gezeigt. Und wissen Sie, diese Männer, diese Menschen, die da Jesus begegneten, die lebten danach für diesen Jesus. Jetzt können Sie sagen, ja, es gibt noch mancher Mensch, der lebt für eine Lüge. Und das ist einfach, für eine Lüge zu leben. Aber ich möchte Sie fragen, sind Sie bereit, für eine Lüge zu sterben? 10 der 11 Jünger von Jesus haben den Märtyrertod erlitten, sind für Jesus gestorben. Die waren verteilt auf der ganzen Welt, von Indien bis Rom. Und dann wurde ihnen so die Frage gestellt, wie möchtest du weiterhin an deinem Glauben festhalten oder widerrufst du? Wenn du widerrufst, darfst du leben. Und die haben gesagt, ich kann nicht widerrufen. Jesus lebt. Sind dafür gestorben. Ich möchte Sie fragen, ist es wahrscheinlich, dass jemand für eine Lüge lebt? Ja, okay. Ist es wahrscheinlich, dass jemand für eine Lüge bereit ist zu sterben? Das ist für mich so eines der stärksten Argumente, warum ich an Gott, an Jesus Christus glauben kann. Jesus hat sich uns gezeigt. Jetzt geben viele Menschen nebst diesen drei Erkenntnisquellen, Ahnung, Schöpfung, Jesus Christus, noch eine vierte Erkenntnisquelle an. Und das ist die eigene Erfahrung. In 1. Chronik 28, Vers 9 steht, denn der Herr kennt alle Menschen durch und durch. Er weiß, wonach sie streben und kennt ihre Gedanken. Wenn du ihn suchst, lässt er sich finden. Es war vor 2-3 Wochen eine ähnliche Veranstaltung wie diese hier. Und ich habe Menschen erlebt, die haben Gott gesucht. Und sie sagen heute, sie haben ihn gefunden. Wer Gott sucht, wird Gott finden. Jesus selbst sagte mal, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Wenn wir wirklich wollen, werden wir es erkennen können. Ich muss Ihnen heute Abend etwas überdeutlich betonen. Meine Argumente werden niemanden überzeugen, an Gott zu glauben. Wir können niemanden davon überzeugen, an Gott zu glauben. Das ist auch so bei einem Menschen in der Bibel, der hieß Nathanael. Nathanael, das war jetzt ein intellektueller Mann, so nehme ich mal an. Das war jemand, der hatte viele Zweifel, hat sich viele Gedanken gemacht. Und dann kommt sein Bruder Philippus und sagt, wir haben Jesus gefunden, den Sohn Gottes, den Messias, den Heiland. Und Nathanael sagt, wir können das nachlesen in Johannes 1, Vers 46, Nathanael sagt, Nazareth kann von da etwas Gutes kommen. Philippus sagt, wir haben Jesus von Nazareth kennengelernt. Und Nathanael sagt einfach, ah, Nazareth. Ich weiß jetzt, ich kenne die Region ja hier überhaupt nicht. Aber bei uns, bei Inara wäre das so, was kann vom Teli unten, von den Staumauern da, die wohl 5000 Aarauer etwa wohnen, nein, das ist vielleicht übertrieben, aber so ganz viele wohnen, vor allem Ausländer. Was kann von dort unten schon Gutes kommen? Vielleicht haben Sie auch so eine Region hier so, das Quartier, ah, die da. Oder vielleicht die Altstädter über Tlüchingen und Tlüchingen über die Altstädter oder wie auch immer. Was kann von da schon Gutes kommen? So war das damals. Nazareth, das war so Ghetto. Intellektuell überhaupt nicht bedeutend. Was kann von da schon Gutes kommen? Ganz viele Menschen heute reden so über den christlichen Glauben und über Jesus. Ha, Nazareth, was kann von da schon? Jesus, nein, christlich Glauben, nein. Und dann verdreht man so wie die Augen. Kennen Sie Menschen, die, wenn man nur über Jesus spricht, über den christlichen Glauben, wie so innerlich die Augen verdrehen? Habe in einem Ehebuch gelesen, wenn man beginnt, die Augen zu verdrehen gegenüber dem Ehepartner, ist das der Anfang einer großen Ehekrise oder man ist schon mittendrin. Warum? Weil wenn man beginnt, die Augen zu verdrehen, dann ist man gar nicht mehr offen. Ah, was kommst du mir mit dem? Wenn heute jemand hier ist, der sagt, ja, Nazareth, Jesus, ah, ich kann Ihnen garantieren, Sie werden Jesus nie kennenlernen. Nathanael war so jemand. Ha, was kann da schon Gutes kommen? Und Philippus, sein Bruder, der argumentiert jetzt nicht. Der sagt nicht, ja, weißt du, aber er ist eigentlich gar nicht von Nazareth. Bethlehem. Ja, weißt du. Nein, keine Argumentation. Philippus sagt nur, komm und sieh selbst. Vielleicht ist jemand heute hier, der sagt, ich zweifle. Ah, ich glaube es nicht. Ich möchte Ihnen nur etwas mitgeben heute Abend. Komm und sieh selbst. Komm und sieh selbst. Und Nathanael war bereit zu gehen, er ist Jesus begegnet und er sagt dann nur wenige Momente später, Lehrer, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Ich glaube, heißt das mit anderen Worten. Nathanael war bereit, sich auf Jesus einzulassen. Er war bereit, mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen, mit seinen Bedenken zu Jesus zu gehen. Er war bereit, Jesus zu begegnen. Und ich möchte Sie heute Abend auch auffordern, kommen Sie zu Jesus. Jesus möchte Ihnen begegnen. Heute Abend. Kommen Sie mit Ihren Zweifeln, mit Ihren Bedenken, mit Ihren Fragen, aber kommen Sie wie Nathanael und Sie werden erleben, wie Jesus Christus sich Ihnen zeigt. Gott lässt sich nicht beweisen, aber Gott möchte sich uns beweisen. Es ist nicht billig. Es braucht unseren Schritt, unsere Bereitschaft. Jetzt ist die große Frage noch zum Schluss. Wie kann ich denn Jesus persönlich begegnen? Ich meine, ich sehe ihn ja nicht. Nathanael hat es einfach. Er konnte einfach zu Jesus gehen. Aber ich sehe ja Jesus nicht. Nun, ich möchte dazu ein bisschen noch ausholen. Gemäß Umfragen glaubt jeder zweite in der Schweiz lebende Mensch, dass es Gott gibt. Und trotzdem glauben die wenigsten an Gott. Kennen Sie den Unterschied zwischen Glauben das und Glauben an? Eine wichtige theologische Unterscheidung. Glauben das meint, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich halte es für wahr, dass es Gott gibt. Glauben an meint, ich vertraue diesem Gott mein Leben an. Es war 1859, da ein gewisser Jean-Yves Gravelet die Niagara-Fälle überquert. Es war etwa 330 Meter lang, die Niagara-Fälle an dieser Stelle etwa 50 Meter hoch. Und dieser Spaziergang auf diesem Hochseil dauerte 20 Minuten. Unglaubliches Kunststück. Er hat das in den folgenden Monaten immer wieder wiederholt. Hat sogar mal einen Kopfstand gemacht, ging mal rückwärts. Einmal hat er sich die Augen verbinden lassen und ging über dieses Seil. So eine richtige, wie heißt der, Freddy Nock oder wie auch immer, oder? War das schon. Und eines Tages kommt er plötzlich so mit einer Schubkarre, Garrette, und schiebt diese Schubkarre über den Niagara-Fall, über dieses Seil. Die Leute haben zugesehen, sie haben applaudiert, waren fasziniert. Und dann fragt Gravelet, wer von Ihnen glaubt, dass ich in dieser Schubkarre auch einen Menschen rüber transportieren kann? Alle haben gesagt, klar, das glauben wir dir. Klar. Und dann fragt Gravelet, okay, wer von Ihnen ist bereit, den Glauben zu beweisen? Niemand. Niemand. Sehen Sie, es gibt einen Unterschied, es für wahr zu halten oder daran zu glauben. Und das ist ein gutes Bild für den Glauben. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich glaube es, Gott kann. Ich glaube, Gott gibt's. Er kann retten. Ich glaub's. Aber sie sind nicht bereit, in die Schubkarre einzusteigen und ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Ein solcher Glaube ist Glaube das, aber nicht Glauben an. Man kann glauben, dass es Gott gibt, ist aber letztlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich Jesus Christus auch mein Leben anvertraue. Wir Menschen, wir sind von Geburt an von Gott getrennt durch unsere, man nennt das Sünden. Durch unsere Sünde sind wir von Gott getrennt. Wir können unmöglich zu Gott kommen. Unmöglich. Wir versuchen es. Die Religionen sind ein Ausdruck davon. Wir schaffen es nicht. Aber Gott kam zu uns und er war bereit für uns zu sterben. Jesus Christus. Er hat den Weg frei gemacht. Jetzt können Sie sagen, ich glaube es. Ich glaube, es gibt Gott. Ich glaube, Jesus starb. Ja, ich glaube, Jesus starb für mich. Aber wenn Sie nicht bereit sind, das auch im Glauben anzunehmen, im Bild gesprochen, einzusteigen, dann ist dieses Kreuz für sie nicht wirksam bis jetzt. Und ich möchte heute Abend Ihnen ganz konkret die Gelegenheit geben. Die Gelegenheit geben, in diese Schubkarre des Glaubens einzusteigen. Ganz konkret. Eine Beziehung mit Jesus Christus zu starten. Sie jetzt da sind und sagen, ja, ich möchte glauben an. Dann werden wir es heute Abend so machen. Ich werde dann beten jetzt dann. Dann singen wir gemeinsam ein Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich möchte Sie einladen, das ganz konkret zu tun. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und wenn Sie sagen, ja, ich möchte heute Abend diese Entscheidung für Jesus Christus treffen, dann können Sie einfach nach hinten gehen, dort gibt es ein Kreuz. Dann gehen Sie zum Kreuz. Es werden auch Mitarbeiter der Gemeinde hier zum Kreuz gehen und dann verhelfen wir Ihnen zu einem guten Gespräch. Sie können Ihre Fragen mitbringen, wir versuchen diese Fragen zu beantworten, so gut wir können. Aber dann, wenn Sie möchten, werden wir mit Ihnen beten. Und wir werden Ihnen dazu verhelfen, in eine Beziehung mit Jesus Christus zu kommen. Ich darf jetzt bitten, die Band, die Musikgruppe nach vorne zu kommen. Ich lade heute Abend ganz konkret auch Menschen ein, die zweifeln. Ich weiß nicht, wie groß ihr Glaube ist. Wissen Sie, es ist nicht entscheidend, wie groß ihr Glaube ist. Stellt euch vor, da war ein Mann am Niagara-Fall. Und er war zutiefst davon überzeugt, ohne Zweifel, Gravelet schafft das, aber er ist nicht eingestiegen. Daneben war ein Mann, das ist jetzt nur hypothetisch, der zweifelte, was ich total unsicher, wird es gehen oder nicht, aber er wäre bereit gewesen einzusteigen. Er wäre sicher am anderen Ende angekommen. Entscheidend ist nicht unser Glaube. Ich kann zutiefst davon überzeugt sein und Gravelet schafft es nicht, dann bin ich tot. Oder ich zweifle und er schafft es und ich werde leben. Und so ist das auch im Glauben. Sie können einen so kleinen Glauben haben an den unglaublich großen Gott und Sie werden in Ewigkeit leben. Oder Sie sagen, ich habe einen so großen Glauben, aber ich bin nicht bereit einzusteigen. Dann wird es nicht wirksam. Ich lade Sie ein, wenn Sie Zweifel haben, heute Abend Ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich mir gezeigt hast und vielen, die heute hier sind. Und ich bitte dich jetzt ganz konkret für all diejenigen, die heute hierher gekommen sind, mit Zweifeln. Und ich bitte dich, dass du dich ihnen zeigst. In den nächsten Tagen, vielleicht beim nächsten Mal, wenn man Chips isst, daran erinnerst. Vielleicht ist jemand jetzt heute hier, der weiß schon seit längerem, ich möchte eigentlich glauben. Und dann bitte ich dich, Jesus, dass du jetzt durch die Reihen gehst und Glauben bewirkst. Den Mut schenkst, in diese Schubkarre des Glaubens einzusteigen. Amen. Ich bitte Sie, zu diesem Lied aufzustehen. Wir singen gemeinsam, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und wer möchte, darf während dieses Liedes zum Kreuz gehen.